Ja, nach dieser kurzen Erinnerung sozusagen an den Stoff von der letzten Woche über Abtast oder letzten Vorlesung über Abtastrate und generell Digitalisierung geht es jetzt, wie schon angekündigt, in ein neues Kapitel rein. Das klingt jetzt ein ganzes Stück, sagen wir mal, weniger mathematisch, weniger technisch, weil es uns wird auch über weite Strecken so sein, weil es um Schrift geht und um Zeichen. Sie werden allerdings feststellen, wenn man dann wirklich ernsthaft anfängt, das auf dem Rechner zu repräsentieren, dass man dann ganz schnell und ohne es wirklich zu wollen wieder in ein Gebiet reinrutscht, wo plötzlich wieder Codierungen und sogar ein bisschen mathematische Formeln auftauchen, weil wir eben letztlich mit den Hilfsmitteln auch mit den Schriften umgehen. Aber das schauen wir uns in Ruhe an. Heute geht es wirklich im Wesentlichen um das Medium Text und Schrift als ein Hilfsmittel, sozusagen Informationen von einem Sender zu einem Empfänger zu transportieren. Und das wird im Wesentlichen auch die Struktur der Vorlesung weiterhin sein, dass ich diese Einzelmedien mir Schritt für Schritt vornehme. Also zuerst mal über Schrift als Einstieg, dann werde ich über Bilder reden und über Töne und über Bewegtbilder im Wesentlichen von der Abfolge her. Und jeweils sozusagen immer zunächst mal erklären, auch ein bisschen, was so der historische Hintergrund ist, der Zweck der ganzen Sache und dann wie das Ganze auch was die Wahrnehmung des Menschen ist, ist auch eine wichtige Sache, also was wir spezifisch damit anfangen als Menschen und schließlich, was es technisch eben bedeutet, wenn man das umsetzen will. Das machen wir mit allen diesen Medien im Einzeldetail. Und Sie sehen hier, gibt es also zunächst mal so ein einführendes Kapitel, dann werde ich ein bisschen über Typografie reden und zwar auf der sogenannten Mikroebene, also was sind Zeichensätze und Schriften, das machen wir heute noch zum Teil, und dann über die Makrotypografie, also wie kann ich mit Schrift ein größeres Stück gestalten, eine größere Fläche gestalten. Und ein Kapitel ist hier hinten angehängt, was nicht direkt mit Schrift zu tun hat, aber mit Text ganz massiv zu tun hat. Nämlich wie funktioniert Text auf dem Rechner. Da gibt es eine Besonderheit, nämlich den sogenannten Hypertext, was Sie alle kennen, wo man auf Links klicken kann. Und in dem Zusammenhang muss man dann natürlich HTML einführen und das werden wir dann machen. Also haben wir ein relativ umfangreiches Thema vor uns und sollten natürlich einfach anfangen damit. Also zuerst mal, ob es Medium, Zeichen und Schrift. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, wo Sie weiterführende Literatur finden, auch hier angegeben, die nicht Taschenbuch Multimedia oder so ist, sondern die für das einzelne Thema tatsächlich angepasst ist und auch wirklich weiterführt, was also dann auch tiefer gehen, dass Sie es für die Vorlesung und die Prüfung zur Vorlesung bräuchten, Informationen finden. Also das finde ich ist ein sehr schönes Buch von Herrn Gorbach, Typografie professionell, wo wirklich über Typografie sehr viel gesagt wird. Und Thinking with Type ist ja ein Buch, das vielleicht nicht ganz so systematisch in die Themen einführt wie da oben, sondern mehr so einzelne Punkte aufspießt. Aber auch wenn man sozusagen mal einen Einblick kriegen will, was Typografie überhaupt ist, auch ein ganzes Stück weiterhilft. Der Vorteil ist von dem Buch ist natürlich vom ersten, dass es in Deutsch ist, wenn Sie das als Vorteil sehen. Ja, wir haben ja schon irgendwie über Zeichen geredet. Und Zeichen sind natürlich die Elemente, mit denen wir jetzt bei Schrift uns auch befassen. Also eine Repräsentation von Informationen. Das hatten wir ja zum Übertragen von Informationen. Jetzt wollen wir zunächst mal bildliche Zeichen ausschließlich anschauen. Man kann natürlich Zeichen auch noch weitergehend verstehen. Zum Beispiel gibt es auch akustische Zeichen. Signal, das kennen Sie, der Gong in der Schule oder das Martinshorn von einem Auto oder die verschiedenen Töne, die Sie im Telefon hören, je nachdem, ob belegt ist oder gerufen wird. Das sind akustische Zeichen, die auch eine bestimmte Information übertragen. Wir schauen uns jetzt also die bildlichen Informationen an, die natürlich übers Auge aufgenommen werden. Und da gibt es ja verschiedene Zeichen. Es gibt die Buchstaben, die wir uns anschauen. Es gibt solche Zeichen, die man auch Piktogramme nennt, die inzwischen, denke ich, jeder versteht, in denen man auch keine Sprache kennen muss, um die zu verstehen. In dem Fall wird jemand, der es nicht kennt, zumindest verstehen, dass man aus irgendwas rausgeht oder wer ein bisschen den häufigeren Gebrauch des Zeichens kennt, wird einfach die Bedeutung Ausgang dafür kennen. Das ist also ein Symbol. Das ist nicht nur ein Zeichen, sondern das ist ein bisschen mehr. Das ist nämlich eine bildliche Repräsentation eines Sachverhalts. Sie sehen wirklich, da ist irgendwie ein Gebäude oder ein Raum und der Pfeil führt raus. Das ist sehr dicht an dem eigentlichen Sachverhalt dran. Während wenn Sie den Buchstaben Z hier anschauen, dort oben vom Zeichen, dann gibt es eigentlich keinen klaren Zusammenhang damit, dass man das ausspricht wie ein Z. Und was das wirklich bedeuten könnte, ist in unserer Schrift sowieso nur sinnvoll, wenn man mehrere Zeichen hintereinander, mehrere Buchstaben hintereinander anschaut. Das ist in anderen Schriften, also Chinesisch zum Beispiel, anders. Eine Bilderschrift ist einfach eine Folge von Symbolen und damit hat es eigentlich angefangen. Wenn man so in die Historie einsteigt, dann hat man, bevor man überhaupt Buchstaben erfunden hat, zunächst mal natürlich Bilder gemalt. Und wie man an dem Zeichen da oben schon sieht, sind diese Symbole und die Bilderschriften eigentlich noch nicht wirklich verschwunden. Ganz im Gegenteil, die tauchen sogar immer mehr auf. Also wenn Sie an Flughäfen zum Beispiel sich umschauen, da gibt es manchmal so richtige, also mit den Symbolen, die man da einsetzt, so richtige fast Bilderschriftgeschichten. Symbole verschiedenster Art begegnen uns permanent. Verschieden leicht zu verstehen, oft, also das so ein Smiley ist vielleicht was, was jeder Mensch natürlich irgendwie versteht, was das ist, weil wir die darauf sozusagen programmiert sind, die Gesichter zu erkennen und die Stimmung daraus zu lesen. Was ein Herz bedeutet oder womöglich was das Rote Kreuz auf weißem Grund bedeutet, dafür braucht man schon wieder einen gewissen kulturellen Hintergrund. Aber es sind auch sehr weit verbreitete und verstandene Zeichen. Das wissen wir jetzt zum Beispiel in anderen Kulturräumen, statt dem Roten Kreuz durchaus ein roter Halbmond sein kann, man dann letztlich auch das Gleiche meint. Oder Verkehrszeichen sind auch Symbole, bei denen man wirklich darauf Wert legt, dass die in einem weiten Kulturkreis verstanden werden, aber auch da gibt es Unterschiede. Also in den USA gibt es eine ganze Reihe Verkehrszeichen, die anders sind einfach als bei uns. Auch viel mehr, die auf Schrift beruhen tatsächlich. Ja, mit sowas ging es an. Das ist eine mexikanische Bilderschrift, so eine richtig frühe Schrift. Und da sieht man schon, eigentlich sind es nicht wirklich Schriftzeichen, wie wir es heute kennen, sondern die haben tatsächlich versucht, die Dinge, um die es geht, zu malen. Also wenn Sie jetzt so einen Hund anschauen, dann ist das wirklich einfach ein Bild von dem Hundekopf. Das heißt, es ist tatsächlich eigentlich ein kleines, eine kleine Skizze, die man da zeichnet. Aber wann hat es angefangen, dass wir systematisch sozusagen von einer Bildergeschichte zu einer Schrift gehen? Das ist ja auch noch ein Unterschied. Also wenn Sie chinesische Schrift anschauen, ist das ja auch keine Bildergeschichte, die da erzählt wird. Es sind bloß Zeichen, die jeweils für ganze Begriffe stehen, aber es ist auch eine systematisch aufgebaute Schrift. Man sagt, so 6000 vor Christus ging das los und die ersten Buchstabenschriften so 900 vor Christus im kleinasiatischen Raum, so kanaanitische und phönizische Buchstabenschriften. Da haben sie also Schriften, das ist eine kanaanitische Schrift, an der sie schon ein bisschen merken, dass es da eine Verwandtschaft eigentlich zu unseren Zeichen gibt. Also da zum Beispiel, wenn Sie dieses phönizische, das ist das moabitische und das phönizische Zeichen anschauen, das dann letztlich zum Aleph wurde in der hebräischen Schrift und dann irgendwie über längere Stufen zu unserem A, da sehen Sie schon diesen durchgestrichenen Winkel, der auch irgendwie typisch für unser A ist. Oder Sie sehen auch schon dort Andeutungen von dem, was wir als Z zum Beispiel kennen. Und das ist ja schon, also wie gesagt, um 900 vor Christus wurden diese Abstraktionen erstmals sozusagen entwickelt. Das ist für uns jetzt nicht so wichtig, weil wir natürlich ziemlich in der Neuzeit leben und uns mehr die letzten Entwicklungen interessieren. Ja, was für uns wichtig ist, ist der Schritt, dass man Schrift, statt sie bloß hinzumalen, eben auch mechanisch oder technisch irgendwie repräsentiert und bearbeitet hat. Es geht auch auf verschiedene so historische Sachen zurück, dass man angefangen hat zu stempeln und dann Holzschnitte zum Beispiel zu machen, was so um 1400 erst eigentlich so richtig losging. Und der Mann, der vielleicht am meisten verändert hat diesbezüglich, auch im Vorlauf zu dem, was wir jetzt anschauen, ist der Herr Gänsfleisch aus Gutenberg, der sich dann, weil das Gänsfleisch wohl nicht so gut klingt, Johann Gutenberg genannt hat, also den Ort zum Namen gemacht hat, der die Druckerpresse erfunden hat, 1434. Und der gleiche Mann, der Gutenberg, hat nicht nur die erste, ist unglaublich, was der gemacht hat, nicht nur die erste Druckerpresse gemacht, sondern auch die Idee gehabt, dass wir, wenn wir was drucken wollen, dass wir nicht die gesamte Seite irgendwie neu aus irgendeiner Matrix sozusagen rausschnitzen müssen zuerst, sondern dass wir die einzelnen Typen uns vorfertigen können, die zusammensetzen und dann drucken und damit sozusagen bewegliche Lettern haben. dass man anfangs Holzlettern immer zusammengesetzt hat und auch den Metallguss für die Typen hat noch Gutenberg tatsächlich gemacht. Wie so oft gab es das alles in einem ganz anderen Kulturraum, in dem Fall in China, schon ein Stück vorher, aber da waren einfach keine Bezüge einfach da. An der Stelle, wo man nun anfängt, Schrift zu standardisieren, irgendwie zu sagen, ich habe ein Regal, in dem liegen ganz viele A's, in dem liegen ganz viele B's, ganz viele C's, da fragt man sich natürlich, so, gibt es sozusagen ein Modell der Schrift? Also ist, kann ich vielleicht ein Regal haben mit einer besonders feierlichen Schrift und ein Regal mit einer besonders gut leserlichen, praktischen Schrift oder solche Dinge? Das heißt, man hat angefangen, Schriften wirklich zu gestalten für einen bestimmten Zweck. Und die Hochzeit dieser Tätigkeit war, denke ich, in der Renaissance. Das sind ein paar Namen jetzt genannt, die wir heute immer noch treffen. Also insbesondere Didot und Bodoni wären zwei, die tatsächlich Schriften gemacht haben, die man heute massiv immer noch nutzt oder auf denen moderne Schriften aufbauen. Oder wenn Sie jetzt einen modernen und auch deutschen Namen suchen, das ist natürlich ein ganzes Stück später schon, zum Beispiel Berthold wäre wirklich ein Schriftgestalter, der bis heute in der Typografie seine Spuren hinterlassen hat, die Schriften werden immer noch eingesetzt. Aber es gibt auch zeitgemäße, sozusagen Zeitgenossen, die immer noch an Schriften arbeiten. Also ein Name zum Beispiel, der mir jetzt gerade in den Kopf kommt, der aktuell eben immer noch an Schriften arbeitet, der noch lebt, ist der Herr Frutiger, der die Welt da ganz heftig beeinflusst hat. Ja, jetzt waren das aber schon mechanische Techniken, aber man hat sie im Prinzip den Satz selber ja noch von Hand gemacht. Man hat die reingesteckt, die Lettern, und dann vielleicht ein bisschen miteinander vergossen. Nächster wichtiger Schritt war, das automatisch zu machen. Da ist der Mergenthaler mit der Linotype oder heutzutage Linotype zu nennen. Das ist eine Maschine, die erlaubt sozusagen, ja, den Satz automatisch zu machen. Also zuerst mal hat man bloß einzelne Buchstaben sozusagen gesetzt, dann hat man ganze Zeilen gesetzt und Sie sehen, so eine Linotype-Maschine, die hat vorne quasi eine Tastatur, auf der Sie den Text schreiben und die Lettern kommen sozusagen aus einem Archiv, aus irgendwelchen Reservoiren angesaust, werden auf die Zeile gesetzt und werden dann auch mechanisch miteinander fest verbunden und damit kann man relativ schnell schreiben, also so 8000 Zeichen in der Stunde erreichen diese Maschine. Nächster Schritt war, nicht mehr sozusagen so zu drucken, dass wir die Oberfläche irgendwie eindellen müssen. Es gibt ja Hochdruck und Tiefdruck. Das eine ist so, dass was hervorsteht und Sie oben die Farbe draufschmieren, das abdrucken. Das andere ist, dass was ausgedellt ist und Sie die Farbe da reinschmieren und das abdrucken. Aber immer haben Sie einen Höhenunterschied. Sennefelder mit der Lithografie hat geschafft, die Druckplatte sozusagen flach zu lassen und die Oberfläche so zu verändern, dass sie an bestimmten Stellen Farbe annimmt, an anderen Stellen nicht. Was im Prinzip das ist, was wir heutzutage auch beim Drucken machen, der sogenannte Offset-Druck. Ja, nächster Schritt, wenn man jetzt die Oberfläche bloß verändern muss, war, dass man die Oberfläche nicht sozusagen durch mechanische Bearbeitung verändert, sondern dass man es nur mit Licht verändert, indem man also eine Schicht drauf tut, die sich durch Bestrahlung mit Licht so verändert, dass sie Farbe annimmt oder nicht. Und das ist der sogenannte Fotosatz, wo Sie die Vorlage fototechnisch belichten. Jetzt sind wir schon nach dem Zweiten Weltkrieg inzwischen. Das macht natürlich ganz neue Dinge möglich. Also wenn Sie die Lettern nebeneinander setzen und Sie wollen zum Beispiel zwei Lettern ineinander reinschieben, also das werden wir nachher auch anschauen, dass Sie also zum Beispiel ein großes T so machen, dass es über einen nachfolgenden kleinen Buchstaben drüber zeigt. Das ist bei der Einzelzeichensetzung sozusagen, wenn Sie einzelne Lettern haben, richtig schwierig, weil da müssen Sie im Prinzip für die Gruppe T plus jeder Buchstabe, der danach kommt, müssen Sie einen eigenen Block sozusagen vorsehen, ein eigenes Symbol. Das kann man natürlich jetzt im Fotosatz ganz einfach machen, indem man die eben zusammenschiebt und zusammengeschiebt belichtet, weil die ja nicht nebeneinander sitzen, sondern einfach drauf gestrahlt werden. Ja, und jetzt sieht man schon, die Dinge, die wir heutzutage benutzen, sind eigentlich überhaupt nicht alt. Also nicht mit normalem Licht, sondern mit Kathodenstrahlen zu belichten, ist seit 1965 und dort wurde erstmalig, das ist auch aus kleinen Punkten aufgebautes Zeichen, also eine Bitmap-Technik, der Name ist Hell. Und damit sind wir eigentlich in der Digitalisierung und ich würde sagen, wenn man noch einen großen Schritt danach sehen will, dann werden wir auch noch ein bisschen kurz anschauen, Vektorformate für Zeichensätze, ungefähr in den 70er Jahren. Also eine ganz schöne Entwicklung, und man sieht, wie, das werden wir noch öfters treffen, ich habe immer wieder so historische Überblicke drin, dass man sieht, es ist eine Zeit lang ganz langsam gegangen, dann gab es irgendwie so um die Renaissance rum, gab es schon mal einen großen Sprung, und dann spätestens ab dem industriellen Zeitalter geht es mit einem atemberaubenden Tempo vorwärts, dass wirklich ganz neue Generationen, neue Ideen ganz kurz aufeinander folgen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen bloß der Hintergrund gewesen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was bedeutet das eigentlich, eine Schrift darzustellen, und man spricht ja auch oft von Zeichensätzen im Rechner. Was ist das denn eigentlich wirklich? Und ich habe gesagt, wir wollen das Ganze immer vom Menschen her anschauen. So eine Schrift ist einerseits was, das wir technisch bearbeiten müssen, andererseits muss es beim Menschen ankommen. Also schauen wir zuerst mal, was der Zweck der Schrift ist, und ich beschränke mich jetzt auf unsere Schriften, natürlich auf unsere Buchstaben, westlichen Buchstabenschriften, lateinische Schriften, was da beim Lesen eigentlich passiert. Das haben wir alle irgendwie gelernt mal in der Schule, und das war ganz schön mühsam. Ich merke es an meinen Kindern, dass das doch also irgendwie eine richtig schwere Arbeit ist, das Lesen zu lernen. Wir sind aber daran gewöhnt, inzwischen wahnsinnig schnell zu lesen. Also sie sind ein Leseanfänger, der liest ganz langsam und muss noch buchstabieren. Der schaut das einzelne Zeichen an, muss überlegen, ist das jetzt ein D oder ein B, ist der Strich vorne oder hinten. Und wenn er das rausgefunden hat, dann hat er den Buchstaben. Dann hat er das Problem, wenn er am Ende vom Wort angekommen ist, dass er schon wieder vergessen hat, ob das vorne ein D oder ein B war und nochmal dran schauen muss. Das geht also relativ langsam. Das ist übrigens auch historisch so, dass wir einfach immer schneller lesen. Im Mittelalter, da gibt es Berichte drüber, auch von berühmten Mönchen und Bischöfen, die lesekundig waren, wo man sozusagen einfach Geschichten kennt, wenn einer dem anderen zugeschaut hat, die haben in der Regel mit den Mundbewegungen mitgelesen. Die haben eigentlich leise gesprochen, während sie gelesen haben, also genauso schnell gelesen, wie man vorlesen würde, wie man sprechen würde. Das war ein relativ großer Schritt, schneller zu lesen, als man sprechen kann. Heutzutage ist es so, dass sie Texte in oft, wie man so schön sagt, diagonal lesen, überfliegen. Es gibt auch spezielle Techniken, die man extra schulen kann, dass man in einem Text relativ schnell sozusagen die wesentlichen Stellen lernt. Ein bisschen macht man das auch intuitiv dann, wenn man mit vielen Texten zu tun hat. Und heutzutage ist es so, wenn man mir jetzt zum Beispiel ein Fachbuch gibt, über ein Thema, in dem ich mich so ein bisschen auskenne, dann kann ich, obwohl das ein 300-seitiges Buch ist, nach einer Viertelstunde, wenn ich da drin geblättert habe, ein bisschen was über das Buch sagen. Weil man eben ja so ganz schnell irgendwie Stichworte findet, die man kennt, und dann mal einen kleinen Abschnitt intensiver liest, das Inhaltsverzeichnis anschaut. Das heißt, wir haben da Techniken, Kulturtechniken erlernt, die uns erlauben, unwahrscheinlich schnell mit diesen Informationsmengen umzugehen, was natürlich ganz stark von dem Inhalt abhängt. Die gleiche Technik mit dem Fachbuch, die kann man natürlich nicht anwenden, wenn das ein Gedicht ist. Das macht einfach keinen Sinn. Also vielleicht ein Sprachwissenschaftler, der bloß das jetzt irgendwie oder Literaturwissenschaftler, das bloß einordnen will, aus welcher Epoche das kommt, vielleicht, dass der das entsprechend schnell liest, aber das ist einfach nicht der Zweck von einem Gedicht, das schnell zu lesen. Jetzt weiß man schon ziemlich lange eigentlich, was wir eigentlich tun, wenn wir lesen, und das ist ein bisschen was anderes eigentlich, als man beim Buchstabieren so macht, und das ermöglicht uns erst so schnell zu lesen. Also die Untersuchungen gehen ans Ende des, also 1879 zurück, ans also Ende des sozusagen vorletzten Jahrhunderts. Und da sind zwei Begriffe ganz wichtig, die sogenannten Fixationen und die Sakkaden. Weil eine Frage, hat irgendjemand schon mal diese Begriffe gehört von Ihnen? Nö, in der Schule kommt es nicht vor, offensichtlich. Also Fixationen, das heißt fix, also man bleibt stehen sozusagen an einer bestimmten Stelle. Das ist relativ lang, also 250 Millisekunden, eine Viertelsekunde bleibt man an der Stelle stehen. Und Sakkaden, das sind Sprünge, die gehen ganz schnell, das sind nur 15 Millisekunden, also jetzt kann natürlich alles schwanken, aber es sind so Durchschnittsmesswerte, die man aus Versuchen hat, und die springen so 7 bis 9 Zeichen weit. Die Fixation, das ist sozusagen ein Teilbereich, bezieht sich auf einen Teilbereich des Textes. Also wir schauen irgendwie einen Buchstaben an, und nach, zumindest in unserem Kulturraum, wenn wir von links nach rechts lesen, ist so ein bisschen was links davon noch dabei, ein bisschen größeres Stück rechts, worauf wir im Moment unsere Aufmerksamkeit richten bei so einer Fixation. Ich habe jetzt mal ein Textbeispiel. Das ist natürlich, wenn Sie den Text lesen, bei jedem immer anders. Feststellen kann man es nur, indem man entsprechende Messgeräte benutzt, hochempfindliche Eye-Tracker, die wirklich die Pupillenbewegungen beobachten und aufzeichnen, mit denen kann man das tatsächlich verfolgen, was Menschen machen, wenn sie zum Beispiel diesen Text lesen. Das geht also damit los, dass wir an irgendeiner Stelle, und meistens sind das markante Stellen, zum Beispiel zwischen zwei Worten, hängen bleiben und diese sogenannte Fixation haben, und zu dem Zeitpunkt lesen wir sozusagen diesen ganzen Teilbereich, ein bisschen davor und ein ganzes Stück danach. Danach springt unser Auge ein ganzes Stück weiter, zum Beispiel ans Ende von dem langen Wort, was wieder so eine markante Stelle ist, und wir lesen quasi diesen Teilbereich da links und ein Stückchen davon rechts. Das heißt, wir haben sozusagen diesen Text hier vorne, so überlappen den zwei so größeren Schüben gelesen und haben damit natürlich auch die Möglichkeit, den Text, die Sprünge kürzer oder länger zu machen, je nachdem, wie kompliziert der Text ist. Und unser Auge springt wirklich so über den Text. Und Sie sehen schon, das Auge hat natürlich eine Schwierigkeit, was übrigens bei Leseanfängern auch ganz kompliziert ist, dass es den Anfang der nächsten Zeile finden muss, damit man flüssig lesen kann. Das ist ein komplizierterer und weiterer Sprung. Ja, ich denke, soweit ist das relativ eindeutig. Man springt sozusagen in dem Stil durch den Text. Jetzt kann es einem aber passieren, dass an bestimmten Stellen, zum Beispiel wenn ein Wort irgendwie kompliziert ist, ein Fremdwort, wenn irgendwie das Layout nicht völlig klar ist, dass nicht nur vorwärts gesprungen wird. Es kann also tatsächlich passieren, das kann man auch beobachten, dass man beim ganz normalen Lesen, ohne dass einem das bewusst ist, auch wieder zurückspringt, um sozusagen Klärungen der Bedeutung wohl zu machen. Also man muss sagen, das sind ja alles Vorgänge, die komplett automatisiert sind bei uns. Sie kriegen das nicht mit, Sie kriegen es höchstens dadurch mit, dass ein Text irgendwie ein bisschen in schwerer oder langsamer vorkommt, dass der schwerer zu lesen ist. Dann ist es höchstwahrscheinlich, dass Ihr Auge da eben auch ein bisschen hin und her springt. Aber zunächst mal ist das eine Geschichte, die bewusst überhaupt nicht stattfindet. Was daran bemerkenswert ist, oder für uns bemerkenswert ist, ist, dass das Auge Orientierung natürlich braucht und dass der Text umso lesbarer wird, je leichter wenn man am Ende sozusagen eine Sakkade ist, die nächste Fixation auch wirklich gefunden werden kann. Wenn das Auge zuerst sozusagen einen Suchvorgang machen muss, um festzustellen, wo könnte denn jetzt die Zeile sein und wo könnte das Ende von dem Wort sein, dann wird es entsprechend kompliziert und langsam zu lesen. Kann schon trotzdem lesen. Aber im Extremfall, wenn zum Beispiel die Zeilen ganz dicht untereinander sind, kann es eben passieren, dass man sich vertut oder dass man wirklich dann Buchstabe für Buchstabe lesen muss. Jetzt ist es so, das merkt man schon, dass wir eben nicht Buchstabe für Buchstabe lesen, wir springen durch den Text. Und das heißt, dass wir ganze Muster wahrnehmen. Wir haben das auch gelernt, dass wir insbesondere in der Sprache, die wir eben wirklich beherrschen, dass wir ganze Worte anschauen. Das ist auch eine Geschichte, die die Schullehrer immer heftig diskutieren, ob man so sozusagen Lesen eigentlich wirklich überhaupt mit einzelnen Buchstaben erklären sollte, ob man nicht besser die ganzen Worte erklärt, sogenannte Ganzwortmethode. Man kann also beweisen, dass wenn man jetzt sozusagen 10 Millisekunden Zeit fürs Erkennen von einem Text nimmt, dass man in der Zeit, wenn man einzelne Buchstaben bloß erkennen muss, höchstens 4 Buchstaben erkennt, aber durchaus 2 ganze Wörter, die insgesamt mehr als diese 4 Buchstaben haben können. Das heißt, wir erkennen wirklich ganze Wörter als Bilder sozusagen und identifizieren die als Schriftbild. Was ein weiterer Grund dafür ist, dass sozusagen ein Wort, das jetzt gesetzt wird als Folge von Buchstaben, eben nicht bloß irgendwie eine Abfolge von Einzeldingen ist, sondern sozusagen eine in sich geschlossene ästhetische Einheit auch bilden sollte, die wir als Symbol, als Gesamtsymbol dann wirklich wahrnehmen. Dann ist es ganz klar, dass das Lesen schneller geht durch entsprechendes Vorwissen. Das hängt mit dem Wortüberlegenheitseffekt bestimmt zusammen, weil wir eben in dieser Fixation sozusagen das Muster erkennen müssen und interpretieren. Und wenn wir das Muster kennen, geht es natürlich schnell und sonst geht es nicht. Das ist ganz einfach, merken Sie selber, wenn Sie einen Text in der Fremdsprache lesen, die, auch wenn Sie die können, ist in der Regel das nicht so geschult, dass Sie gleich schnell lesen wie in Ihrer Muttersprache. Oder wenn Sie viele Fremdworte drin haben, die Ihnen nichts sagen oder ganz fremde Begriffe auf jeden Fall, dann geht es auch eben entsprechend langsamer, weil Sie eben dieses Vorverständnis nicht dabei haben. Was auch wichtig ist, typografische und orthografische Fehler sind nicht bloß irgendwie ästhetisch und irgendwie so auch, also moralisch schlecht, sondern die verlangsamen ganz einfach auch das Lesetempo. Das heißt, sie sind auch ökonomisch schlecht, weil eben unser Erkennungsmechanismus für ganze Worte gestört wird, wenn das Wort falsch geschrieben ist. Es gibt noch so einen Effekt, dass der Satzabschluss länger braucht, sozusagen am Satzende eine Fixation, weil wir eben vermutlich den gesamten Satz analysieren und verstehen, was das jetzt war. Aber was heißt es letztlich für uns, dass diese Typografie, die Bilddarstellung der Worte, nicht einfach irgendwie eine Spielerei ist, sondern was das wirklich mit der Funktion des Mediums extrem viel zu tun hat. Die ist wirklich ganz wichtig. Und wenn man jetzt anschaut, was wichtig ist, dann ist eine der wichtigsten Sachen, dem Auge eine Führung zu geben, wenn es eben über die Seiten springt. Das heißt, Wortgrenzen, Textstruktur wirklich erkennbar zu machen. Und das ist eigentlich, wenn Sie dann schauen, was in der Typografie wirklich gemacht wird, sowohl Mikro als auch Makro, ist ein großer Teil wirklich darin begründet, dem Auge Orientierung zu geben, dass es sich eben frei bewegen kann. Ja, das ist jetzt eine interessante Geschichte. Sie können ja mal versuchen, den Text zu lesen. Der ist komisch, der Text, das gebe ich schon zu. Und der ist im Internet geistert der tausendfach rum. Es ist auch kein besonders wissenschaftlicher Text. Aber Sie können an dem mal ausprobieren, was Wortüberlegenheit eigentlich heißt. Man möchte es nicht glauben, aber man kann den Text, wenn man begriffen hat, was da passiert, also insbesondere der dritte Absatz, versuchen Sie das mal durchzulesen, nach der zweiten Zeile oder so lesen Sie das fast so fließend, als würde das normal dastehen. Ja, was passiert ist, ist, dass einfach die in den Worten, ja, wie es hier steht, die Rennflockhaie, die Pstachueben, also die Reihenfolge der Buchstaben vertauscht ist. Ja, die sind einfach durch die gleichen Buchstaben da, die da schon hingehören, aber sie sind verdreht. Wichtig dabei ist, und das steht hier auch drin, dass der erste und der letzte Buchstabe an ihrer Position sind. Wenn man das kann man auch ausprobieren, Sie können einfach mal damit spielen, so einen Text so durcheinander würfeln. Wenn Sie wirklich den ersten Buchstaben insbesondere wegnehmen, auch besonders wenn es ein Großbuchstabe ist, dann machen Sie es erheblich schwerer. Das geht schon auch, wird es auch erkennen, aber man muss viel mehr nachdenken. Während allein diese Orientierung am ersten und letzten Buchstaben, das hängt jetzt auch wieder mit unseren Fixationen und Sakkaden zusammen, die sitzen halt an den Orientierungspunkten, wo wir das Wort, wo wir sowieso draufschauen, um das Wort zu erkennen. Und damit kriegen wir sozusagen zunächst mal die ganz grobe Einordnung, was könnte das denn für ein Wort sein. Und wenn wir ein Wort dieser Länge mit R am Anfang und E am Ende und in dem Zusammenhang, wenn wir den mal begriffen haben, sehen, dann ist es, schlagen wir irgendwie auch wohl einem internen Wörterbuch nach und denken, vielleicht ist es denn Reihenfolge. Und dann ist es bloß noch ein kleiner Blick, dass es tatsächlich Reihenfolge ist. Also das ist so ein richtiger Beweis eigentlich fast dafür, sozusagen im Selbstversuch, wie stark unser Sehen vom Verständnis ganzer Einheiten unserer Worte sozusagen abhängig ist. Ja, jetzt muss man noch sagen, bevor wir in die Details gehen, dass Lesen am Bildschirm und auf dem Papier nochmal was Verschiedenes ist. Es gibt spannende Untersuchungen nach wie vor, wir sind gerade voll drin, da einen Schritt sozusagen vorwärts zu machen, dass wir elektronisches Papier bekommen. Momentan ist es aber so, dass dieses elektronische Papier bis jetzt noch nicht wirklich vergleichbar ist, hat noch schlechtere Auflösung, ist in der Regel auch immer noch ein gewisses Problem mit dem Kontrast. Das heißt, auf dem Papier ist es so, Sie haben einen sehr, sehr starken Kontrast, Sie haben extrem gute Auflösung und letztlich hilft es offensichtlich auch dabei, sozusagen stressfrei ganz lange Texte zu lesen. Also wenn Sie jetzt die 780 Seiten vom neuen Harry Potter lesen wollen, dann wollen Sie das viel lieber in der Papierversion, als wenn Sie das am Bildschirm lesen wollen. Da kriegen Sie einfach irgendwann mal Kopfweh. Das heißt, für den Bildschirm ist es momentan noch so, wie gesagt, es kann sich ändern, weil die Bildschirmtechnologien laufend besser werden und weil man an E-Paper ja auch arbeitet, so dass es eher für kurze Informationen ist, dass man im Prinzip eher überfliegt und man muss davon ausgehen, dass es nicht bloß so ist, weil der Bildschirm irgendwie kleiner ist oder so, er ist inzwischen gar nicht mehr kleiner, also größer als die meisten Bücher, aber es ist anstrengender und weniger effizient. Das bedeutet, wenn Sie jetzt Text konzipieren, dann sind es eigentlich zwei völlig verschiedene Baustellen, ob Sie Text für eine Druckseite oder womöglich für ein Buch konzipieren oder für den Bildschirm. Das bedeutet nicht nur die Typografie, sondern bedeutet durchaus auch den Inhalt, dass der, Sie sehen es auf den Folien hier auch, das ist ja auch so wie Bildschirmlesen, wenn ich hier ganze Sätze hinschreibe, gut, vorher war jetzt zum Beispiel, wo ganz, diese Leseprobe sozusagen, da ist das ein ganzer Satz, aber das ist vergleichsweise anstrengend und mühsam. Und die Folien hier, die erfüllen ihren Zweck viel besser, wenn das klare, kurze Sätze sind oder möglichst vielleicht sogar nur Stichworte. Und man den die Aufzählungsstruktur sieht und nicht die Zahlen dann, also die einzelnen Punkte über mehrere Zeilen gehen, dass man dafür das Problem hat, Aufzählungspunkte und Unterzeilen zu unterscheiden. Das heißt, da beim Lesen auf dem Bildschirm oder auch bei so einer Projektion wollen wir eigentlich noch stärker abstrahiert und vereinfacht und mit klarer Führung unsere Informationen sozusagen präsentiert bekommen. Ja, das war also jetzt ein bisschen was übers Lesen, wie das passiert. Jetzt müssen wir natürlich wirklich auf die Bilder, die da angezeigt werden, kommen. Also was ist denn so ein Zeichen? Ja, und wenn Sie jetzt das Zeichen H zum Beispiel anschauen, dann schaut das, kann es ja ganz verschieden ausschauen. Das merkt man schon in der Schule, ne? Da lernt man irgendwie am Anfang eine Blockschrift und dann lernt man eine Kursivschrift und da kann das durchaus verschieden sein. Der eine andere hat vielleicht noch ganz andere Schriften irgendwie gelernt, vielleicht irgendwie Zierschriften, Kalligrafie. Ich musste noch die alte deutsche Schrift lernen in der Schule. Also das sind zunächst mal irgendwelche Zeichen wie das H. Das kennen wir ja. Wir haben ja bei unserer Spielerei mit der LZW-Kodierung haben wir ja gesagt, die Zeichen, die Buchstaben, das sind eigentlich ja Zahlen. Wir nummerieren die Buchstaben am besten einfach durch und sagen, das H ist Buchstabe Nummer so und so in unserem Alphabet. Wie der ausschaut, ist damit noch überhaupt nicht gesagt. Das ist das Element eines Zeichenvorrats. Und jetzt ist die Frage bei einer Schrift, wie kann ich diese Elemente, diese Zeichen des Zeichenvorrats in Bilder übersetzen, die dann natürlich wiedererkannt werden sollen als der betreffende Buchstabe. Ja, da kommen jetzt einfach Begriffe rein, das ist also eine Schriftart oder auf Englisch Typeface oder auch Font. Und die beinhaltet für jeden Buchstaben ein Bild. Und dieses Bild nennt man schönerweise Glyphe. Das ist also die bildliche Darstellung eines Buchstaben. Man spricht also von der Glyphe H zum Beispiel, in der bestimmten Schrift natürlich nur. Also in der Times New Roman gibt es eine bestimmte Glyphe für den Buchstaben H. Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel das H anschauen, das große H habe ich jetzt mal, das ist das sogenannte ASCII-Zeichen 72. Was ASCII-Zeichen sind, erkläre ich jetzt dann auch gleich noch mehr. Also sozusagen im Alphabet, in einer bestimmten Art des Alphabets durchzunummerieren, ist das die Nummer 72. Wenn Sie jetzt eine Schrift anschauen, zum Beispiel die klassische Times, dann schaut das, die Glyphe für H so aus und Sie sehen, dass da durchaus Dinge dran sind, die man für das H vielleicht gar nicht unbedingt bräuchte, über die wir uns auch noch unterhalten werden, zum Beispiel diese sogenannten Serifen, die da oben und unten so wie so kleine Füßchen dran sind. Wenn Sie jetzt eine andere Schriftart anschauen, die Helvetica, die auch die Schriftart sind, der die Folien zum Beispiel sonst immer gesetzt sind, dort haben sie eine ganz andere Glyphe. Naja, nicht ganz anders natürlich. Was man sofort sieht, das ist eine viel einfachere Glyphe, die hat eben zum Beispiel diese Serifen nicht, ist also ganz stark aufs Minimum reduziert, sind eigentlich bloß ein paar Striche. Jetzt ist es aber so, dass auch die Helvetica, auch so eine einfache Schrift sozusagen, so eine ganz klassische Schrift, dass die durchaus sehr sorgfältig konstruiert ist und das merkt man vielleicht im ersten Moment nicht, weil man denkt, das sind bloß irgendwie ein paar Balken, die da zusammengesetzt werden. Aber probieren Sie es einfach mal selber, eine Schrift zu basteln und die lesbar zu machen. Sie werden feststellen, das ist erstaunlich schwer. Ich habe jetzt hier zwei Zeichen nebeneinander gesetzt. Das eine Zeichen ist sozusagen so, wie wahrscheinlich der Laie, wenn er ein H so à la Helvetica aus Balken zusammenbauen würde, das machen würde, und das andere ist das H tatsächlich aus der Helvetica. Also die Frage ist, welches Zeichen wirkt denn irgendwie eleganter, harmonischer, besser lesbar? Haben Sie da eine? Das linke? Das linke, ja. Ja, wenn Sie jetzt genau hinschauen, was da passiert ist, wenn Sie die beiden vergleichen, ich habe jetzt meine Linie reingezogen, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Beim rechten sitzt der Querbalken ein bisschen tiefer. Wenn man jetzt noch genauer hinschaut, dann stellt man fest, dass bei dem rechten sozusagen irgendwie der Mathematiker zugeschlagen hat, da sitzt der Querbalken genau in der Mitte. Man denkt mal, beim H, der Querbalken in der Mitte. Beim linken ist also der Querbalken ein bisschen aus der Mitte nach oben gezogen. Das nennt man das Gesetz der optischen Mitte, dass für uns Dinge, die irgendwo in der Mitte von der vertikalen Anordnung sind, dass die sozusagen als zentral oder angenehmer als zentral empfunden werden, wenn sie nicht genau in der maßtechnischen Mitte sind, sondern ein bisschen nach oben angehoben. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass wir einfach beim Schauen, wenn wir so über die Landschaft schauen, eben auch immer unten zuerst mal irgendwie ein bisschen Landschaft haben, die gar nicht so richtig dazugehört und dann geht es erst richtig an. wo auch immer der tatsächliche Hintergrund ist, aber es ist ein Gesetz aus der Gestaltung, dass die optische Mitte eben nicht wirklich in der Mitte ist, sondern ein bisschen drüber. Und derjenige, der die Helvetica gestaltet hat, mir fällt jetzt der Name nicht direkt ein, aber das ist ein relativ moderner Grafiker. Also die Helvetica wurde eine Auftragsarbeit für den Flughafen Zürich gemacht, irgendwie in den 50er Jahren, ist also gar nicht so alt. Deswegen heißt sie auch Helvetica. Der hat an der Stelle eben sozusagen mehr gemacht, als bloß diese Dinger zusammenzusetzen, diese Balken. Und insofern, ja, will ich einfach bloß eine gewisse Aufmerksamkeit mal dafür wecken, dass da eben mehr dahinter steckt, als man im ersten Moment merkt. Wir werden dann gleich noch eine Klassifikation von den Schriften uns näher anschauen. Aber bevor wir das tun, müssen wir jetzt mal verstehen, was eigentlich an der Stelle los war, wo ich so trocken gesagt habe, das ist Zeichen Nummer 72. Ja, wir hatten ja auch schon mal das Zeichen Nummer 79, war es, glaube ich, ne, das A. Und da fragt man sich, wie kommt man eigentlich auf solche Nummern? Und da gibt es leider ganz furchtbar viele verschiedene Nummerierungssysteme. Letztlich sind die für uns deswegen so wichtig, weil auf dem Rechner, wenn wir so eine Schrift darstellen, egal ob die dann als Helvetica dargestellt wird, wie das genau geht, schauen wir uns dann auch gleich noch an, oder ob es wirklich bloß im Programm weiterverarbeitet wird, in jedem Fall stehen da eigentlich nur Bits, wie bei allem. Und diese Bits sind im Prinzip nur eine Repräsentation dieser Nummer, und insofern ist es ganz wichtig für uns, welche Nummer das ist. Ja, und ich habe jetzt mal eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Nummerierungen der Zeichen hier hingeschrieben, wobei es korrekt ist, das als einen Zeichensatz zu benutzen, zu bezeichnen, also diese Zeichenvorräte. So umgangssprachlich sagt man manchmal zu sowas wie Helvetica auch Zeichensatz, aber in Wirklichkeit, wenn man es korrekt benutzt, sind das hier die Zeichensätze. Und es ist auch nur eine Auswahl. Also es gibt sozusagen Codesysteme für die ganz normalen Buchstaben unserer Schrift, die nochmal ganz anders funktionieren. Also ich hatte zum Beispiel schon viel mit alten Großrechnern, am IBM-System zu tun, da gibt es den sogenannten EBCDIC-Code, der wieder ganz anders funktioniert. Den brauchen wir aber jetzt nicht, weil der inzwischen eben wirklich nur noch in Spezialnischen verwendet wird. Aber bloß als Hinweis, es gibt schon noch immer ein bisschen mehr. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, die man am häufigsten braucht. Ja, was ich schon ein paar Mal gesagt habe und was Sie bestimmt auch schon oft getroffen haben irgendwo, ist, dass jemand sagt ASCII. Wir müssen erst mal wissen, was ASCII überhaupt ist. Das ist der American Standard Code for Information Interchange. Das ist also die Abkürzung sozusagen erklärt. Das ist relativ alt für Informatikverhältnisse, 1963. Und das sind 128 Zeichen, die da standardisiert werden. Ich habe gleich danach noch eine Tabelle, wo man die ASCII-Zeichen wirklich sieht. Ich sage jetzt an der Stelle hier, und ich hoffe, dass Sie so ein bisschen langsam sich daran gewöhnen, dass man auch mit anderen Zahlbasen als jetzt gerade der 10 arbeiten kann. Insbesondere die 16 ist interessant. Und wenn man es jetzt in einem 16er-System hinschreibt, dann gibt es also von der 0 bis zur 7F, das ist also die 128, die 127 sozusagen wird es dann. Die 128, genau. Und Sie haben da Großbuchstaben und Ziffern drin und auch Steuerzeichen. Schauen wir uns gleich nochmal an. Jetzt ist das Problem, ja, vielleicht schauen wir es uns gleich an, dann kann man über das Problem besser reden. Ich gehe dann auf die andere Folie wieder zurück. Das ist jetzt eine ASCII-Code-Tabelle mit hexadezimaler Nummerierung. Wenn ich hexadezimale Zahlen hinschreibe, in der Vorlesung habe ich jetzt einfach ein kleines X immer davor geschrieben, wenn es hexadezimal ist. Da gibt es verschiedene Schreibweisen, was man auch oft trifft, statt dem, was ich eigentlich häufiger trifft. Das war mal bloß für den Anfang ein bisschen zu verwirrend, ist, dass man statt dem x61 0x61 schreibt. Das ist eigentlich das, was man am häufigsten trifft. Und was auch eine gängige Schreibweise ist, die Sie vielleicht, wenn Sie Mathematikunterricht sowas mal hatten, dass man schreibt zur Basis 16, dass man die Basis unten als Index dran schreibt. So würden das die Mathematiker eher machen. Ja, was ist denn das jetzt? Diese Hexadezimalzahl 61, da oben steht schon, was das ist. Das bedeutet natürlich, dass Sie im Prinzip 6 mal 16 plus 1 rechnen müssen. Die 1 ist natürlich die 1 und die nächste Stelle, das ist eine 16er Stelle. Also wenn da eine 1 steht, dann heißt es 16, wenn eine 2 steht, ist es 2 mal 16 und so weiter. Wenn eine 6 da steht, ist es 6 mal 16. Und ja, wie war das 6 mal 16? 60 plus 36 sind 96 plus 1. Also ist diese Zahl hexadezimal 61 entspricht, ja, ich schreibe jetzt mal, ich mache es jetzt mal wirklich mit der Basisschreibweise, 61,16 entspricht also unserer 97 im 10er-System. Insofern ist das, was wir vorher gesagt haben, die Nummer 97 entspricht dem Hexadezimal 61 und ist, haben wir gesagt, unser Zeichen A. Das, wenn Sie jetzt so eine ASCII-Tabelle lesen wollen, dann sehen Sie, das ist als hexadezimale Tabelle aufgebaut. Hier ist die erste hexadezimale Stelle, die 6, die zweite die 1, da steht unser A drin und das ist, wenn man jetzt einfach hier zählen würde, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, also im 10er-System, dann käme man an der Stelle bei der Nummer 97 raus. Weil das hier eben, ja, das 96. Feld hier direkt davor ist. So, das ist jetzt die eine Sache. Jetzt fragt man sich, wozu ist denn das hexadezimale System eigentlich gut? Warum verwendet man das? Warum nummeriert man die Tabelle nicht gleich nach dezimalem System, was wir gewöhnt sind? Der Vorteil von diesem hexadezimalen System ist, dass Sie das sehr leicht verstehen können, was das binär heißt. Weil diese so ein hexadezimales Zeichen, 61, das können Sie auseinandernehmen in zwei Ziffern, die jeweils genau 4 Bit entsprechen. Und Sie sagen, die 1, das ist 0001, wenn man es jetzt ins Binärsystem übersetzt. Und die 6, ja, was ist die 6? Jetzt schauen wir uns das mal an. Im Binärsystem haben wir natürlich hinten die 1er-Stelle, die 2er-Stelle, die 4er-Stelle und die 8er-Stelle. Und für die 6 brauchen wir also auf der 2 und der 4 eine 1. Das heißt, das ist 0110. Das heißt, diese 6,1 ist 0110000001. Das steht da hinten auch binär. Das heißt, ich kann, wenn ich die hexadezimale Darstellung habe, kann ich ganz leicht die Binäre draus sozusagen ablesen. Eigentlich ist das eine Tabelle von Binärdarstellungen, die da steht. Es ist bloß, wenn ich diese Muster 0110001, das ist einfach richtig schwierig zum Lesen. Ja, das macht keinen Spaß. Wenn ich 6,1 hinschreibe, dann kann ich das, da habe ich sozusagen Verständniseinheiten für unser Gehirn, die besser funktionieren. Aber letztlich ist das Ganze eigentlich nur eine Abkürzung für binäre Muster, und weil das eben gerade 4 Bit eben einer 16er Zahl entsprechen und dann zwei solche 4 Bit Gruppen auch wieder dem Byte entsprechen, deswegen macht man das sehr gerne, weil ich jetzt eben sagen kann, das ist das Byte 61. Sozusagen das Byte 6,1 im Hexadezimalsystem. Ich habe das also sehr kurz bezeichnet und in Wirklichkeit steht dahinter diese 8-Bit-Folge. Vielleicht noch ein zweites Zeichen, das nicht ganz so selbstverständlich ist, das SP hier. SP steht für Space, das ist das, was passiert, wenn Sie den Querbalken unten auf der Tastatur drücken, das Leerzeichen, und Sie sehen, das hat die 2,0 Hexadezimal, und jetzt können wir ja schon gut rechnen, das sind 2 mal 16, also 32 plus 0. Das ist also Dezimal 32. Ja, und binär ist es auch ganz einfach, weil die 0 ist natürlich auch binär eine 0 und die 2 ist natürlich einfach bloß die zweite Stelle von hinten, ist eine 1, darum hat das also hier, wenn Sie die vordere Vierergruppe anschauen, der zweiten Stelle von hinten eine 1, und das ist alles, was da passiert. Das heißt, Sie haben jetzt wirklich an der Stelle die Bitmuster, die im Rechner gespeichert sind, in einem Text an der Stelle, wo zum Beispiel kleines a gefolgt von einem Leerzeichen steht, das sind genau diese Bitmuster. Also gibt es dann auch immer noch ein paar Spezialitäten drumherum, aber so kann man sich es zunächst mal vorstellen. Jetzt sehen Sie also, dass da eine ganze Menge Zeichen drin Platz haben, zum Beispiel auch solche Zeichen wie das Space und noch eine ganze Menge mehr, die man mit so Großbuchstabengruppen bezeichnet. Da sind viele davon nur von historischer Bedeutung, die brauchen wir uns nicht unbedingt anschauen. Also zum Beispiel gibt es hier das Bell, was also das Klingeln vom Fernschreiber war. Das braucht man nicht mehr so ganz. Es gibt Zeichen, die für die Übertragung nur wichtig sind, zum Beispiel dieses Inquiry und Acknowledge. Die braucht man heutzutage auch nicht. Man merkt, dass das eben zu einer Zeit entwickelt wurde, als viel Informationsübertragung über einen Fernschreiber ging. Aber es gibt andere, die man schon noch brauchen kann, zum Beispiel das Null hier. Man kriegt das Null-Byte, weil einfach kein einziges Bit eingeschaltet ist. Das ist kein Zeichen sozusagen, das ist ein nicht vorhandenes Zeichen. Und das wird sehr häufig benutzt, zum Beispiel um das Ende von der Zeichenreihe zu markieren, in vielen Programmiersprachen. Das ist also trotzdem natürlich ein Byte, aber in dem sind halt lauter Nullen drin. Ja, ein anderes Zeichen, das Sie schon öfters mal getroffen haben, ist das Escape zum Beispiel. Und auch welche, die man wirklich kennen sollte, wären Backspace fürs Löschen und dann die zwei Line Feed und Carriage Return, LF und CR. Ja, Line Feed und Carriage Return, das kann man eigentlich auch nur verstehen, wenn man an Fernschreiber denkt. Beim Fernschreiber oder bei einer alten Schreibmaschine, da wird das so zeilenweise geschrieben. Und dann ist man am Ende, ja, früher hat man das bei der Schreibmaschine so schön von Hand gemacht, dass man da so einen Hebel hatte, den man betätigt hat. Und dann sind zwei Sachen passiert. Man hat den Wagen rübergeschoben auf die linke Seite. Das ist der Carriage Return, Wagenrücklauf. Und es gibt noch eine Mechanik, schauen Sie mal eine alte Schreibmaschine an, bei der man, wenn man den Hebel rüberdrückt, macht so Knirsch, weil dann so ein Zahnrad noch reinfasst und die Walze um eine Zeile hochdreht, und den Zeilenabstand, den Sie vorher eingestellt haben. Und das ist der Line Feed, also die Zeile eins hochschieben, füttern. Ja. Und darum ist Line Feed und Carriage Return eigentlich zwei getrennte Aktionen, das Hochdrehen und das Rüberfahren. Aber sie treten meistens gemeinsam auf. Und darum haben Sie sehr viele Textdateien, in denen immer am Ende einer Zeile hintereinander Line Feed und Carriage Return steht. LFCR. Was genau das ist, was man in der alten Schreibmaschine gemacht hat. Und da sind wir schon an einer Stelle eine Wurzel für viele Inkompatibilitäten. Manche Textformate schreiben dann halt nur in Carriage Return hin, weil das Line Feed ja wirklich sozusagen historisch nur begründet ist. Da muss man also schon ganz genau hinschauen. Also Unix und Windows zum Beispiel unterscheiden sich da ein bisschen. Ja, jetzt haben wir noch ein Problem mit diesem Zeichenvorrat von vorher. Der war ja ganz schön für American Standard. Bloß wir haben im Deutschen haben ein Ä zum Beispiel mit zwei Punkten drauf. Und die Schweden haben ein O, das durchgestrichen ist. Oder ein A, das mit einem E zusammengewachsen ist. Und die Franzosen haben Akzente. Und die Polen haben wieder andere Marken, die sie an ihre Zeichen dran schreiben. Und es gibt also eine Vielzahl von kleinen Varianten sozusagen dieser ganz normalen lateinischen Buchstaben. Und das reicht uns deswegen nicht, mit den 7-Bit auszukommen. Das heißt, man hat dann angefangen, na, 7-Bit sind ja sowieso irgendwie ein bisschen doof, wenn wir normalerweise einen Byte 8-Bit haben, dass man das 8. Bit mitnutzt und damit, weil es ja binär ist, so eine exponentielle Vergrößerung mit jeder Stelle, haben sie immerhin schon doppelt so viel Zeichen zur Verfügung, da kann man schon was machen, und hat dann Zeichensätze für westeuropäische Sprachen erzeugt. Also die sind inzwischen auch standardisiert, es gibt einen ISO-Standard, und der erste, den es da gab, der für uns interessant ist, ist Latin 1. Der ist also in dem Bereich der unteren 128 Bytes, ist der genauso wie ASCII, und drüber kommen dann diese Sonderzeichen. Also wo vorne statt eben keine Null mehr ist in dem sozusagen 8. Bit. Das Latin 1 ist für westeuropäische Sprachen gedacht und der wurde dann immer wieder ein bisschen überarbeitet. Also aktuell ist der Latin 9 und da bei der ISO-Standardnummer, das ist die Nummer des internationalen Standards, ISO ist die International Standards Organization, und in der Nummer hat es da hinten eine 15 dran. Ein klassisches Beispiel, an dem man sofort erkennen kann, warum man sowas machen musste, ist, dass das Eurozeichen eingeführt wurde, das einfach noch gar nicht so alt ist, ja. Das ist erst irgendwie, was weiß ich, 10 Jahre oder so her, dass man das Zeichen überhaupt entdeckt hat oder erfunden hat. Und das wäre also jetzt zum Beispiel dieser ISO-Latin-9 Zeichensatz. Und Sie sehen dort oben, in dem oberen Bereich, ist das genau das, was wir vorher auch hatten. Sie haben die klassischen ASCII-Zeichen. Und jetzt kommt nochmal eine Gruppe von Sonderzeichen, die ich jetzt nicht so genau studieren werde. Ein paar gibt es vielleicht, die interessant sind. Zum Beispiel hier der NBSP, der Non-Breaking Space. Das ist ein Space, der keinen Zeilenumbruch auslösen soll. Also wenn Sie zum Beispiel einen Eigennamen haben oder Sie haben zwei Buchstaben von einem Vornamen, die zusammengehören, Sie wollen, dass da zwar ein Leerzeichen ist, aber das behandelt wird, sozusagen, dass es immer beisammen bleibt und nicht ein Zeilenumbruch dazwischen kommt. Dann kann man diesen Non-Breaking Space machen. Also solche Spezialitäten kamen da dazu. Ja, und natürlich diese ganzen schönen Zeichen, die man in allen möglichen Sprachen braucht. Also Sie sehen da ein dänisches Ä und das deutsche Ä natürlich auch drin, unseres hier. Und die verschiedensten Akzente und Untersubskripte und so, die es in den europäischen Sprachen gibt. Wobei das ein verzweifeltes Geschäft ist, weil es doch irgendwie ziemlich viele Sprachen gibt. Und ich denke zum Beispiel in Lettland gibt es Zeichen, die jetzt dort schon wieder nicht mehr abgedeckt sind. Das heißt, man hat eigentlich zu wenig Platz, um das alles unterzubringen, was man schon bloß bei den westeuropäischen Sprachen braucht. Wenn man jetzt noch an Griechenland denkt, dann ist der Ofen schon ganz aus, ne? Weil die haben wieder ein ganz anderes Alphabet. Aber immerhin, damit kommt man schon ein ganzes Stück weiter. Man kann also jetzt schon relativ gut international arbeiten. Da sind wir jetzt in dem ISO 8859. Es gibt natürlich auch Firmenstandards und die haben weitgehend parallel zu dieser internationalen Standardisierung gearbeitet. Zum Beispiel ist ein Zeichensatz, der einfach eine große Bedeutung hat, einfach weil Windows eine große Bedeutung hat, der in Windows standardmäßig eingeführt wurde, der heißt CP1252. Und Sie haben in den Folien auch ein Beispiel, dass der sich an manchen Stellen, nur wenigen Stellen, tatsächlich vom ISO-Standard unterscheidet. Richtig ärgerlich ist, dass das Euro-Zeichen an einer anderen Stelle steht, im ISO-Standard und dem Windows-Zeichensatz. Jetzt habe ich vorher schon angedeutet, dass das ganz schwierig wird, wenn wir jetzt immer noch mehr Sprachen sozusagen berücksichtigen wollen. Insbesondere denken Sie eben daran, dass wir jetzt in Europa sehr häufig Texte haben, die eben auch griechische Elemente enthalten oder auch neue Länder dazu kommen, lettische Buchstaben. Das heißt, wir müssen eigentlich ernsthaft uns damit auseinandersetzen, dass wir nicht mit den 256 Zeichen, die wir in dem einen Byte unterbringen, auskommen. Ganz vorbei ist es natürlich, wenn wir jetzt an ganz andere Sprachen denken, also an Japanisch, Chinesisch, wo es eben sehr, sehr viele zusätzliche Zeichen gibt und man einfach auch schon von allein, wenn man diese eine Schrift darstellen will, mit den 256 überhaupt keine Chance hat. Andererseits ist es natürlich nicht so furchtbar schlimm, weil wir haben es ja vorher schon gesehen, wenn wir nur ein Bit dazu nehmen, dann verdoppelt sich ja die Menge der Möglichkeiten. Das heißt, so viele Bits brauchen wir jetzt auch wieder nicht spendieren, um wirklich richtig viele Zeichen zu kodieren. Deswegen gab es einen internationalen Standard, der angefangen hat, 2 Byte zunächst mal zu nehmen für jedes Zeichen. Der sogenannte Unicode. Das würde man sagen, ist momentan die am weitesten verbreitete Form, um internationale Texte sozusagen in Buchstaben abzuspeichern. Der hat also 16 Bits und damit haben Sie immerhin schon 65.536 Zeichen, was also jetzt schon richtig für eine ganze Menge reicht. Das ist auch wieder so gemacht, dass das kompatibel mit ASCII ist. Das heißt, Sie haben zum Beispiel die 4.1, jetzt auch wieder hexadezimal geschrieben, mit 2 Nullen davor. Das ist wieder unser großes A, das wir vorher in ASCII hatten. Dieses Unicode mit 2 Byte ist der Standard, den Sie eigentlich heutzutage auf modernen Rechnersystemen überall haben. Sie lernen beim Programmieren Java zum Beispiel. Und in Java können Sie diese Codierung hier, Backslash U, und dann so eine Nummer benutzen, um ein Zeichen einzugeben. Das heißt, das Java unterstützt von vornherein durchgängig Unicode. Sie können dort Texte in Unicode ausgeben. Und Sie werden gleich sehen, was das heißt. Das bedeutet, dass Sie im Prinzip auch chinesische Zeichen ausgeben können. Das ist kein Problem. Und natürlich insbesondere auch die Es und die spanischen N mit der Welle drauf und solche Geschichten. Jetzt ist es aber auch da wieder so, dass die 16-Bit, dass es absehbar ist, dass man mit denen nicht vollkommen auskommt, wenn man nun wirklich die gesamte Vielfalt der Sprachen, die es auf der Welt gibt, und der Schriften anschaut. Deswegen hat die ISO, die Internationale Standardisierungsorganisation, in Zusammenarbeit mit dem Industriekonsortium, das eben Unicode heißt, weitergearbeitet und einen Standard entwickelt, der im Wesentlichen von Unicode geprägt wird und betrieben wird, aber dann als ISO-Standard eben festgeschrieben ist, der 10646, wo man noch mehr machen kann. Das ist von der Standardisierung her sind jetzt bis zu 64 Bit für ein Zeichen vorgesehen und das Projekt sozusagen ist, dass man alle Zeichensätze, die es irgendwie gibt auf der Welt, dass man die in diesem einen Standard zusammenfasst. Das mit den 16 Bit ist dann so richtig viel. Also das reicht wahrscheinlich weit über das raus, was man an Sprachen überhaupt kennt auf der Welt. Was derzeit standardisiert ist, ist UCS2, also 2 Byte, das sind das klassische Unicode mit 16 Bit, und UCS4 mit 32 Bit. Das UCS4 ist noch nicht mehr ganz voll. Da hat man 99.000 Zeichen definiert, sind aber immer noch große Bereiche frei. Also ich glaube 10% des Coderaums sind überhaupt erst belegt. Das heißt, es wird ziemlich lang dauern, bis wir tatsächlich die 64 Bit belegt haben, wahrscheinlich, also in unserer Lebenszeit vermutlich nicht, dass man das macht. Aber man hat sozusagen einen Standard, der groß genug ist, um eigentlich sicher zu gehen, das wird nicht mehr passieren, dass man dann einen neuen Codierungsstandard braucht. Das macht man in der Informatik öfters mal. Also wenn Sie die IP-Adressen anschauen, der neue Standard für IP-Adressen, der ist auch so gemacht, dass man, glaube ich, jedem Atom im Universum eine Nummer geben kann. Das reicht dann einfach. Ne? Also, naja, einfach mal auf der sicheren Seite zu sein. Das Problem ist natürlich, wenn man sowas macht, dann hat man natürlich relativ viele Bits und damit wieder unser altes Problem Speicherplatzverschwendung. Deswegen macht man dann Kurzformen, wo man sozusagen die Dinge, wo man keine Sonderfälle hat, die man häufig braucht, zum Beispiel die klassischen ASCII-Zeichen, eben kürzer darstellen kann. Und darum gibt es sogenannte Transformationsformate zu diesem Universal Character Set UCS, die das wieder kürzer darstellen. Und UTF-8 ist sozusagen eine Variante, wie sie auf Bytes runtergebrochen das Unicode sozusagen systematisch und in vielen Fällen sehr speicherplatzeffizient abspeichern können. Und das haben Sie bestimmt bei irgendwelchen E-Mails oder so schon mal getroffen, dass sich irgendein Programm fragt, ob sein UTF-8 kodiertes Zeichen eben jetzt umkodieren soll oder nicht. Daher kommt also diese Abkürzung Universal Transformation Format, praktisch eine Kurzvariante von dem Unicode. Ja, die Folie, die erkläre ich nicht, das ist bloß zur Illustration nochmal die Unterschiede von ISO Latin 9 zu Windows. Das ist aber vielleicht eine Folie, die sich lohnt anzuschauen. Wir können, ich glaube eigentlich nicht, dass am Schluss Zeit bleibt, aber wenn am Schluss Zeit bleibt, können wir da auch nochmal auf die Webseite schauen. Also Sie können das selber mal tun. Die findet man unter unicode.org und dort, also wenn man es direkt ansteuern will, dann kommt noch dahinter charts, also charts. Das sind die derzeitigen, sagen wir mal, Schriftfamilien, die in Unicode unterstützt werden, also schon in dem UCS4, eben diese 9000 Zeichen, von denen die Rede war, für die haben wir alle Codierungen standardisiert. Da ist natürlich das dabei, was wir so brauchen, also Latin 1 und verschiedene Erweiterungen, das ist hier so definiert, dass man das Latin 1 nimmt und eine ganze Stufe von Zusatzerweiterungen dazu. Meine Frage mit Griechisch ist auch beantwortet, es gibt also natürlich ein griechisches Alphabet hier. Und Sie sehen, viele andere Sprachen, die wir jetzt vielleicht auf den ersten Blick die uns gar nicht in den Kopf kommen, aber die natürlich wichtig sind, sind eben dabei. Also zum Beispiel gerade die chinesischen Schriften, hier Han Ideographs oder hier Hiragana, Katakana, japanische Schriften, die ja nun wirklich einen sehr großen Marktanteil sozusagen auch abdecken. Und auch eine Vielzahl von, sagen wir, eher exotischen Schriften. Ja? Also, was weiß ich, keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo man Tacban war, ne, auf den Philippinen wohl, benutzt. Das sind also Spezialschriften, zum Teil nur für ziemlich kleine Gruppen. Was interessant ist, nachdem er jetzt schon so viel Platz hat, hat man auch angefangen, Schriften reinzunehmen, die rein historische Bedeutung haben, die heutzutage keiner mehr benutzt, außer eben Wissenschaftler, die sich mit historischen Dokumenten befassen. Also zum Beispiel die kretische Linear B, also eine uralte Schrift ist da mit drin. Oder die alten Runen zum Beispiel sind auch mit drin, die nun auch heutzutage natürlich keiner benutzt, aber die gibt es als Unicode-Schrift. Und jetzt wollte ich nur erklären, was das mit dem UTF-8 auf sich hat. Also das Problem ist ja mit einem Unicode-Zeichen, dass Sie dort im Prinzip eigentlich für einen Buchstaben 64 Bits spendieren müssten. Und das ist schon ziemlich viel, wenn man einen längeren Text schreibt, wovon das meiste Nullen sind, wenn Sie jetzt einen lateinischen Text schreiben. Und die Idee ist eigentlich ganz simpel. Wenn das in einem UTF-8, wenn ein Byte mit einer 0 angeht, dann sind Sie wieder in der uralten Welt von ASCII. Dann haben Sie dahinter 7 Bit, wie immer, und die klassischen Standardzeichen, also zum Beispiel das kleine a, große a, das y und so weiter. Hier ist das Beispiel von y, das ist hexadezimal 79. Und das heißt in Unicode, in UTF-8, dann ganz exakt so, wie es in dem alten 63, von 1963 definierten ASCII war. Wenn Sie jetzt ein Zeichen haben wie das ä zum Beispiel, das deutsche ä, dann schreibt man vorne schon mal in das erste Bit eine 1 rein, dass man also merkt, das ist nicht bloß ein Byte. Und dann gibt es eine spezielle Kennung, die heißt jetzt hier 1,0. Das bedeutet, dass das jetzt ein 2-Byte-Zeichen ist im Wesentlichen. Und die tatsächlichen Codierungen, also das sind also, wo die Xe stehen, da werden tatsächlich die Bits der Zeichen reingeschrieben. Das heißt, sie haben dann 2 Bytes, die sie dafür spendieren müssen. Ich habe jetzt nur hier nochmal die Beispiele hingeschrieben. Die Schreibweise ist dann so, dass man mit diesem U plus und dann folgen 4 hexadezimale Ziffern, das ist sozusagen der gesamte Unicode-Zeichenraum. Und das ist die Codierung, jetzt als Bytes geschrieben, auch hexadezimal, was dann tatsächlich nach diesen Regeln da oben rauskommt. Und eigentlich braucht man in der Praxis fast nur die ersten beiden Zeichen. Sie sehen, ersten beiden Zeilen, also höchstens zwei Bytes-Zeichen, also auch zum Beispiel, was weiß ich, R, das Registered Trademark, geht da rein. Aber das Euro-Zeichen wäre jetzt ein wesentliches Beispiel von einem, wo man schon drei Bytes spendieren muss, wo man also diese dritte Regel hier braucht. Da steht also vorne als Kennung 1110 und Sie haben zwei Bytes dahinter, die noch Daten nachliefern. Das heißt, in einem UTF-8-Text haben Sie also das Allermeiste mit einem Byte. Wenn dann was Deutsches kommt, zum Beispiel ein E oder ein Ö, dann haben Sie zwei Bytes und wenn ein Eurozeichen kommt, haben Sie drei. Ja?
Hat jetzt jeder Schriftsatz, also wie zum Beispiel in der Wikipedia, für jeden Code ein Zeichen?
Nee, also das ist, im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass so eine Schrift wie Helvetica sozusagen einen bestimmten Anwendungsbereich hat. Also Helvetica ist einfach nur definiert für lateinische Schriften. Und zumindest für das Latin 1 ist es normalerweise schon komplett da. Aber es geht schon bei den Sonderzeichen in der lateinischen Schrift los, ob sie eben wirklich jede Variante, wie jetzt irgendwie in einer lettischen Schrift oder so, eben noch wo ein Strich über den Buchstaben drüber kommt, den man sonst nicht hat. Das muss gar nicht unbedingt in der Schrift definiert sein. Das passiert Ihnen auch immer wieder, dass wenn Sie eine Schrift verwenden und Sie haben solche Sonderzeichen, die jetzt aus dem Standardformat rausgehen, dass die dann plötzlich nicht mehr da sind. Man kann sich ja manchmal im Rechner auch diese Tabellen anzeigen lassen, was eine Schrift wirklich an Zeichen hat, und dann sind plötzlich leere Felder drin. Und für die chinesischen Zeichen hat die Helvetica natürlich gar nichts. Das ist ganz klar, das macht keinen Sinn, chinesisches Helvetica. Andererseits gibt es dort natürlich auch für die chinesischen Zeichen auch wieder verschiedene Schriften, das schon. Ja. Die können ja auch verschiedene Designs sein und klarer sein oder ein bisschen verschnörkelt, so wie wir das auch haben. Okay, ja, jetzt sind wir schon bei den Bildern. Oder gibt es noch eine Frage, ja? Sogenannte Ligaturen, ja. Ja, richtig. Muss man nur mal schauen, ob man das in dem Latin Ligatures hier zum Beispiel, das sind die lateinischen Ligaturen. Das sind also in sowas wie FI zum Beispiel in unserer Schrift, wo man eben zwei Zeichen zu einem verschmilzt. Die sind explizit in dem Code vorgesehen, dass man die sozusagen mit einer eigenen Nummer bezeichnen kann. Wobei die Übersetzung, dass man die einsetzt, natürlich oft von Programmen automatisch gemacht wird, die das finden. Aber das ist sozusagen, das gilt als ein eigenes Zeichen, wie beim alten Bleisatz sozusagen. Ja, jetzt will ich Ihnen bloß ein bisschen Terminologie nochmal erklären. Das brauchen wir auch nicht im allerletzten Detail machen. Wenn wir jetzt solche Bilder anschauen, ist natürlich die Frage, wie beschreiben wir das überhaupt? Wie groß ist es zum Beispiel? Und da weiß ja jeder, dass man zum Beispiel die Folien hier vernünftigerweise mindestens in 18 Punkt Größe schreibt, sonst kann es keiner lesen. Die Frage ist, was ist eigentlich so ein Punkt? Das ist jetzt ein Versuch der Erklärung, was ein Punkt ist. Wie so oft gibt es Unterschiede zwischen Europa und den USA. Und das Ganze geht zurück auf nichtmetrische Maße. Das heißt, ein Punkt ist generell ein 72. Zoll. Ursprünglich war das französische Zoll von 1764 und man spricht da von den Didot-Punkten, die man mit einem kleinen p abkürzt, und das sind 0,375 mm. Da gibt es auch noch eine größere Einheit, die Ciceros, das sind 12 Punkte. In den USA ist es natürlich logisch gewesen, dass man dann auf das amerikanische Zoll umstellt, das ein 72. des amerikanischen Zolls nimmt, und die nimmt man dann Pica-Punkte, PT. Und das ist ein bisschen was anderes. Die sind ein bisschen kleiner als die französischen Didot-Punkte. Und das ist das, was man heutzutage, wenn man von einer 12-Punkt-Schrift spricht oder 24-Punkt wirklich meint, da gibt es auch die größere Einheit, zu nehmen, dann diese Pika. Da muss man ganz genau aufpassen, wenn jemand über Points redet. Es gab auch eine Zeit, wenn in den USA noch ein anderer Point benutzt wurde. Aber jetzt kann man sagen, meistens wird eben PT benutzt und gemeint sind die USA-Punkte. Es gibt auch noch Größen, die so unabhängig sind von absoluten Maßen. Das ist ja jetzt wirklich in Millimetern auszudrücken. Man kann auch sagen, um zu sagen, was ist sozusagen halb hoch oder so, kann man von sogenannten M oder X sprechen. M ist die Höhe, die ein großes M einnimmt in der Schrift, und ein X ist die Höhe, die die ein kleines X einnimmt. Also sprich, ein typischer normaler Großbuchstabe und ein typischer normaler Kleinbuchstabe. Ja, wenn man mit den Druckern redet, oder wir müssen ja nicht mit den Druckern reden, aber mit Leuten, die Schriften machen, und die machen die Schriften so, dass Drucker das verstehen, dann haben die auch eine eigene Sprache. Ich habe jetzt bloß ein paar Begriffe eingeführt. Versalien und Gemeine zum Beispiel für Groß- und Kleinbuchstaben. Kapitelchen kannte früher keiner. Inzwischen durch die Textverarbeitungssysteme hat sich das ein bisschen eingebürgert, dass Leute das wissen, was das ist. Dass man also mit einem Großbuchstaben anfängt und dann sozusagen kleine Großbuchstaben weiterschreibt. Eine H-Linie, die trifft man auch manchmal im Design. Das ist also eine Linie, die nur einen Punkt breit ist. In der Literatur habe ich gefunden, dass das ein Didot-Punkt ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht in der Praxis oft auch ein amerikanischer Punkt ist. Ein Geviert ist ein Quadrat, das sozusagen in der Breite so viel macht wie ein M in der Höhe. Seitenlänge gleich Schrifthöhe. Das benutzt man sehr gerne für Abstände, um zu sagen, wie weit sind zum Beispiel zwei Worte auseinander. Und da kann man ja von einem Halbgeviert sprechen, das ist dann eben die Hälfte von so einem Ding natürlich. Eine Sache, die wir schon getroffen haben, sind diese Verzierungen an der Glyphe, diese sogenannten Serifen. Die sind, wenn wir es genau anschaut, in den allermeisten Fällen eigentlich abgeleitet von den Leselinien. Also wenn Sie daran denken, wie man im Schulheft anfangs so Linien hatte, an denen man entlang schreibt, dass man weiß, wie hoch die Buchstaben sein sollen, da sind zumindest alle diese horizontalen Serifen davon abgeleitet. Und dann gibt es noch vertikale Serifen, die wirklich das Ende der Linie eben deutlich machen sollen und auch einfach eine ästhetische Funktion haben. Diese Serifen, die sind einerseits natürlich schön, andererseits haben sie wirklich den Effekt, das Auge zu unterstützen, wenn es einer Zeile folgt. Ja, diese Serifen dort unten, die kommen ja an den anderen Buchstaben auch. Wenn jetzt da zum Beispiel ein N danach kommt, hat das ja wieder diese Serifen. Und damit haben sie angedeutet und auch ein bisschen gestrichelt, haben sie eine Basislinie in dem Text. Und das hilft dem Auge, wenn es so mit den Zarkaden eben der Linie entlang springt. Und deswegen ist es für längeren Text, den man wirklich zusammenhängend lesen will, durchaus empfehlenswert, dass man eine Serifenschrift benutzt. Also das wären die Serifen nochmal. Wenn Sie so eine Schrift anschauen, jetzt ist es eine Serifenschrift und da sehen Sie nochmal ganz genau das, was ich gemeint habe. Die Serifen hier an dem L, an dem U, an dem D, an dem I und an dem H, die geben uns optisch sozusagen diese Linie gut vor und auch dort oben in der Mittellinie sehen Sie das ganz, ganz deutlich. Ja, und jetzt haben wir also schon solche Linien, aber Sie stellen fest, dass das dann im Detail noch mal ein bisschen komplizierter ist. Also man spricht von dieser Höhe X, X, also eine X-Höhe, Mittellänge, ist auch ein Wort dafür. Und natürlich von der Versalhöhe, von der Höhe der ganzen Schrift. Aber dann gibt es Buchstaben, die drunter gehen, Descent auf Amerikanisch, oder eine Unterlänge haben, zum Beispiel das G. Es gibt natürlich kleine Buchstaben, die nach oben gehen, das Ascent, die Oberlänge. Und es gibt noch Buchstaben, die tatsächlich ein Stückchen, also Glyphen, die für den Buchstaben, die ein Stückchen über die Versalhöhe rausgehen, also über die oberste Begrenzung. Also gerade hier sieht man zum Beispiel die Serife von dem kleinen D, die hat oben noch so eine kleine Erhöhung. Das nennt man dann Überschuss oder Overshoot. Das muss man natürlich wissen, wie viel Überschuss eine Schrift überhaupt hat, wenn man den Zeilenabstand berechnet, nicht, dass das irgendwie das eine in was anderes reinläuft, also in ein Bild und eine Linie oder so reinläuft, bloß weil jetzt ein bestimmter Buchstabe drin vorkommt. Was man auch sieht, also das erste Mal sieht das Gesetz der optischen Mitte natürlich wieder, die Sachen sind nach oben versetzt, das ist nicht wirklich in der Mitte symmetrisch. Das hier ist, glaube ich, wenn man auch noch anschaut, der goldene Schnitt, in dem hier die Mittellänge sitzt. Sie haben auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel so einen D anschauen, den Kreis von dem D, dann sehen Sie, dass das nicht ein Kreis ist, der irgendwie sozusagen senkrecht sitzt und hier, also erstmal ist er nicht überhaupt gleich dick, fangen wir mal da an. Es wird dünner und dicker. Und wenn Sie anschauen, wo er dünner und dicker wird, dann sitzt diese Achse nicht senkrecht oder quer, sondern die sitzt leicht schräg. Im Prinzip ist es symmetrisch um so eine schräge Achse und die nennt man die Schattenachse oder auch die Schwellstrichachse, weil der Strich eben anschwillt und wieder dünner wird und das ist symmetrisch zu einer bestimmten Achse. Also ein ja, sozusagen Fachbegriff, mit dem man die beschreiben kann. Was auch noch wichtig ist, ist die Breite von den Buchstaben. Man spricht also von der Buchstabenbreite, der Black Width, und man spricht von der Breite, die man wirklich braucht, wenn man Buchstaben sozusagen hintereinander setzt und das kalkuliert. Da muss ja noch ein Abstand zwischen den Buchstaben bleiben. Und das ist die Advanced Width, da ist also eine Vorbreite und eine Nachbreite dabei, die der Buchstabe sozusagen als Mindestabstand braucht. Und das hat auf Deutsch den etwas eigenartigen Namen Dikte. Das ist also kein Schreibfehler, sondern das heißt wirklich so. Ja, wenn Sie jetzt überlegen, was ist eigentlich die Schriftgröße, wenn ich jetzt irgendwie 12 Punkt sage, was soll das überhaupt heißen? Jetzt ist ja dann ganz furchtbar viel zu definieren. Das ist tatsächlich hier die Oberkante von der Oberlänge bis zur Unterkante der Unterlänge. Also von hier oben bis hier runter. Der Überschuss ist nicht dabei. Aber der Descent, also der Unterlänge tatsächlich. Ja, jetzt haben wir also schon gesagt, es gibt Schriften wie die Helvetica und die Times, die schauen ganz verschieden aus. Jetzt kann man die natürlich klassifizieren und sagen, welche Schriftarten kennen wir denn? Und ein Klassiker dabei ist die Unterscheidung in Antiqua und andere Schriften. Also die meisten Schriften, die wir heutzutage treffen, sind eigentlich Antiqua-Schriften. Die Spezialschriften, die ich jetzt hier erwähnt habe, wären eine gebrochene Schrift, das ist, glaube ich, in den Folien eine Schrift benutzt worden. Das ist aber auch ganz interessant, was da passiert, die auf vielen Rechnern nicht installiert ist. Sie wissen, was beim Ausdruck passiert. Ja, hat funktioniert. Das ist die Ainsworth, die kommt im Ausdruck sogar richtig. Die ist eingebettet worden. Aber da muss man mal schauen, was ist. Also diese Schrift Ainsworth ist eine Schrift, die nicht Standard ist. Das war so eine gebrochene Schrift. Ich habe jetzt Blackmore benutzt statt dem Ainsworth. Wenn Sie die Folien anschauen, die ausgedruckten PDFs, dann steht da Ainsworth. Wenn ich jetzt hier auf dem Rechner das angezeigt hätte mit Ainsworth, dann hätte ich stattdessen eine Ersatzdarstellung gekriegt, irgendwie in Helvetica oder so dargestellt worden, weil auf dem Rechner die Schrift Ainsworth nicht installiert ist. Das PDF habe ich aber erzeugt auf einem Rechner, auf dem das Ainsworth installiert ist, und da wird die Schriftbeschreibung wird in das PDF eingebettet, deswegen kann Ihr PDF das tatsächlich anzeigen. Also da merkt man schon, dass das nicht bloß so eine reine Spielerei, sondern auch wirklich ganz praktische Konsequenzen hat, dass man weiß, welche Schrift ist eigentlich wo installiert. Und da muss man natürlich besonders bei solchen Spezialschriften aufpassen, so Effektschriften oder angedeuteten Frakturschriften. Für uns sind vor allem die Antiqua-Schriften wichtig, und da gibt es zwei Gruppen, die mit Serifen und die ohne Serifen, also die Times und die Helvetica sind die Klassiker sozusagen dafür, beziehungsweise New Times Roman und Arial, für die Windows-Terminologie lieben. Und andere Bezeichnungen dafür wäre klassische Antiqua oder Grotesk-Schrift. Also eine Grotesk-Schrift ist einfach eine serifenfreie Antiqua. Also zum Beispiel die Helvetica ist eine Grotesk, oder auch die Verdana zum Beispiel, was eine fürs Web geeignete Schrift ist. Es gibt auch noch so Schreibschriften, Zapfino oder die Edwardian Scripts sind weit verbreitet, die einfach bloß ja, sozusagen schön ausschauen sollen. Vielleicht noch eine kurze Geschichte, wenn jetzt schon die Helvetica vorkommt und ich gerade von der Arial geredet habe. Schriften kann man natürlich auch als geistiges Eigentum ansehen, und das ist so ein beliebter Streit auch. Also Microsoft wird zum Beispiel vorgeworfen, dass die Arial-Schrift eine schlichte Kopie der Helvetica ist. Was weiß ich nicht wirklich. Es ist schon sehr ähnlich, muss man echt sagen. Ja, ich kann das nicht beurteilen. Und so etwas Ähnliches ist gerade wieder passiert mit Windows Vista, wo es diese Sego-Schrift gibt, die im Prinzip sehr, sehr ähnlich zur Frutiger Next ist, die eigentlich eine teuer gekaufte Spezialentwicklung für einen Flughafen in Paris war. Und da gibt es sogar Gerichtsstreitigkeiten drüber. Also letztlich sind solche Schriften eben auch Copyright-geschützt. Sie müssen Schriften auch kaufen, wenn Sie die verwenden wollen. Ja? Ja, da kann man sich streiten. Das ist die könnte man genauso gut als Effektschrift einordnen. Ja. Also ich habe sie nur unter Schreibschrift geführt, weil sie eben jetzt sozusagen im Prinzip eine Antiqua-Schrift ist, die so ausschaut, als wäre sie von Hand geschrieben. Aber man kann sie, also da gibt es, glaube ich, keine eindeutige Klassifikation, die ich als Effektschrift schon sieht. Ich werde nicht mehr weitergehen, aber man könnte jetzt hier zum Beispiel noch in Renaissance-Antiqua und Barock-Antiqua unterscheiden. Das wären jetzt zum Beispiel Times und Palatino. Aber das sind nicht irgendwelche Erfindungen von uns, sondern es sind Standards, Normen, die auch in der DIN zum Beispiel festgelegt sind. Eine Schrift von Wim Crowell, bloß oder Crowell, keine Ahnung, wie man den ausspricht, das New Alphabet. Sie sehen, dass es auch ganz neue Ideen für Schriften gibt, die besonders gut auch für die Bildschirmdarstellung sind. Es ist auch wieder interessant, also setzt so ein bisschen auf den Wahrnehmungsmöglichkeiten des Menschen an, dass wir das lesen können, obwohl es doch ganz andere Buchstaben sind. Oder das hier wäre die Times groß auf einem Bildschirm dargestellt, und dass die Verdana, da sehen Sie, dass bestimmte Schriften eben besser geeignet sind, am Bildschirm dargestellt zu werden als andere. Die Verdana ist zum Beispiel eine, die explizit gut geeignet ist für Bildschirmdarstellung und die man deswegen sehr häufig auf Webseiten auch trifft. Ja, jetzt mache ich mal ein bisschen schneller, weil das Rest, diese nächsten Dinge sind eigentlich leicht zu erklären. Sie können eine Schrift nach Stärke, Breite und Lage unterscheiden. Die kann halt mager oder fett sein, sie kann schmal oder breit sein, normal oder kursiv. Gibt es auch noch mehr, Halbfett zum Beispiel. Ich denke, das kennt man eigentlich alles. Aber wenn Sie, hört sich ein bisschen an wie beim Quark, ne? Wenn Sie so eine Schriftfamilie haben, zum Beispiel die Univers, wäre so eine komplexe Schrift, da werden schon 21 verschiedene Schnitte mitgeliefert. Also jemand, der die Schrift macht, der muss nicht bloß eine Schrift machen, sondern die verschiedensten Varianten davon, eben schmal und breit und mager und fett und so weiter und die Kombinationen daraus. Es gibt auch Varianten, das sozusagen auszurechnen, automatisch zu transformieren, die dann eben entsprechend schlechtere Ergebnisse liefern. Ja, die Laufweite ist nochmal was anderes. Da geht es darum, den Abstand der Buchstaben sozusagen, der einzelnen Glyphen. Man kann eng schreiben, wo man die Buchstaben fast gar nicht mehr kennt, oder gesperrt, wo die Gefahr besteht, dass man das sozusagen Wortende nicht mehr vom Wortinhalt wegfinden kann, weghalten kann. Normal heißt, dass der Abstand der Glyphen genau so ist, wie es die Dichte angibt. Und wenn man weniger als diese Vor- und Nachbreite in der Dichte macht, dann ist es eng. Und wenn man mehr macht, dann sagt man, es ist gesperrt. Ganz wichtig dabei ist, ob diese Dichte, also die Breite des Zeichens, von Zeichen zu Zeichen verschieden ist oder nicht. Proportionalschriften, wie zum Beispiel die Helvetica oder die Times, bei denen sind die ganz verschiedene. Das kleine I ist eben viel weniger breit als das große D, was gut zu lesen ist, aber das Problem natürlich hat, dass wenn Sie jetzt, sagen wir mal, eine Tabelle formatieren wollten, ohne jetzt irgendwelche zusätzlichen Hilfsmittel, einfach indem Sie Leerzeichen einfügen, dann werden Sie verrückt, weil Sie nie so viele Leerzeichen hinkriegen, die genau der Länge von dem Wort oben entsprechen, weil das eben je nachdem, was da steht, ganz verschieden lang wird. In so einem Fall wäre eine Nicht-Proportionalschrift, wie zum Beispiel die Courier-Schrift, da ganz geeignet, Courier-Schrift ganz geeignet, wo Sie also eine Schreibmaschinenschrift haben, da ist einfach alles genau gleich breit, gleiche Dichte. Jetzt möchte ich noch zumindest so weit kommen, dass wir das ansprechen, was vorher so ein bisschen schon kam, nämlich die Ligaturen und das Kerning. Also ich hatte ja schon mal gesagt, dass so ein großes T zum Beispiel ein Zeichen ist, das sich sozusagen so breit macht, dass es empfehlenswert ist, das Zeichen sozusagen mit dem Zeichen davor überlappen zu lassen. Also wenn Sie jetzt das große T genau da anfangen lassen, wo das A hier aufhört, dann entsteht dort unten sozusagen ein unnatürlich großer Abstand. Und es ist angenehmer zu lesen, wenn man das T ein bisschen näher ranrückt, dann ist es aber so, dass das große T sozusagen wirklich über das A drüber ragt, was durchaus sozusagen eine komplizierte Situation ist. Sie sehen dort, wenn man eine Linie einzeichnet, sieht man genau, was ich gemeint habe. Das wird ein harmonischeres Schriftbild durch Reduktion des Abstands. Technisch kann man das ohne weiteres machen. Praktisch ist es natürlich relativ kompliziert. Man kann das ausrechnen, indem man zum Beispiel so Tabellen hat, wo Paare so von Zeichen drin sind. Sehr häufig wird das aber immer noch manuell gemacht. Also wenn jetzt Plakate oder sowas gemacht werden oder Buchtitel oder so, wenn man das wirklich gestalten will, dann gehen wirklich Grafiker her und machen das von Hand, dass sie tatsächlich das Kerning, das Unterschneiden der einzelnen Zeichen genau einstellen, damit das wirklich perfekt stimmt. Eine zweite Sache, die damit zusammenhängt, war genau die Frage von vorher. Sie haben in den lateinischen Schriften bestimmte Zeichen, die häufig hintereinander vorkommen und die nicht gut ausschauen, wenn sie so hintereinander vorkommen. Also zum Beispiel ein F und ein L. Dieser Lesefluss hier, der schaut viel schöner aus, wenn das F und das L zusammenwachsen. Und dieses zusammengewachsene F und das L, oder unten wäre es das F und das I, das sind sogenannte Ligaturen. Das sind Zeichen, die sozusagen eigentlich zwei Buchstaben umfassen. Das ist, wie gesagt, in den meisten Schriften das eigene Zeichen enthalten. Wir haben vorher gesehen, in Unicode gibt es auch eine eigene Abteilung sozusagen dafür, wo für die lateinischen Schriften die Ligaturen drin sind. Bei Textverarbeitungssystemen hat sich da ein bisschen was getan. Also noch vor ein paar Jahren war es so, dass wenn Sie mit irgendwie so einem System wie Word gearbeitet haben, dass Ligaturen einfach nicht unterstützt wurden. Und gute Textsatzsysteme, ein Beispiel für sagen wir ein wissenschaftliches Textsatzsystem, das Tech, die setzen die Ligaturen automatisch ein. Aber da geht die Entwicklung natürlich auch weiter. Also die modernen Generationen, auch von den Standardprogrammen, sind so, dass die Ligaturen automatisch einsetzen. Also das können Sie mal ausprobieren, wenn Sie in einem Textverarbeitungssystem solche Worte schreiben. In den allermeisten Fällen, bei einem sehr modernen System, werden diese Ligaturen dann automatisch für Sie ersetzt. Ja, jetzt sind wir nicht ganz fertig geworden, aber ich denke, es ist auch vielleicht interessant, sich damit zu befassen. Das nächste Thema ist auch ein bisschen technischer noch. Da geht es nämlich wirklich darum, wie die Glyphen dann auf dem Rechner dargestellt werden. Danke für heute.